Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Coaching Inside Podcast. Heute wieder mal ein Talk, und zwar mit dem Dr. Peter Senn von der Hochschule Luzern Wirtschaft vom Institut für Betriebs- und Regionalökonomie, IBR. Hi Peter, schön, dass du heute
Hi Sascha, danke für die Einladung.
Sehr gern. Peter, du bist ja Dozent und Studiengangsleiter mit Schwerpunkt Human Resources Management, Change Management und Leadership. Und ich habe weiter noch gesehen, du leitest auch das CAS Change Management, CAS Coaching als Führungskompetenz und den Major HRM ebenfalls eben an der Hochschule Luzern Wirtschaft. Du machst unglaublich viel. Du arbeitest auch in Forschungs- und Beratungsprojekten, bist Autor, hast Bücher herausgegeben, verschiedene Fachartikel und Schriften veröffentlicht, bist ebenfalls Dozent an weiteren Bildungsstätten und obendrauf, und das finde ich extrem spannend, du bist nicht nur Forschung und Entwicklung, sondern auch Manufaktur, also in der Praxis beratest du Organisationen, du coachst Führungskräfte, also ein bunter, spannender Strauß an Tätigkeiten. Aber erzähl doch selber mal, wie es dazu gekommen ist.
Ja, also ich hatte ja die Gelegenheit gehabt, in so drei Branchen zu arbeiten, nachdem ich meine Dissertation zum Thema Change Management gemacht habe, nachdem ich meine Ausbildung als Erziehungswissenschaftler und als Ökonom abgeschlossen habe an der Uni, habe ich dann in der Verwaltung arbeiten, als Departementssekretär von einer Bildungsdirektion, nachher in der SBB als Führungsentwickler und Leiter Berufsbildung und am Schluss nach der Verwaltung und nach dem öffentlichen Verkehr auch noch in der Versicherungsbranche als Mitglied von der Direktion von der CSS-Versicherung, wo ich die Abteilung Personal- und Organisationsentwicklung geleitet habe. Alle diese Erfahrungen haben immer mehr dazu geführt, dass ich wieder ein bisschen back to the roots haben wollte, zu meinem Ursprungsgeschäft, Ausbildung und Coaching. Und so habe ich dann die Anfrage von der Hochschule sehr gern geprüft, wo es darum gegangen ist, eben ein CAS Change Management zu entwickeln, CAS Coaching zu leiten und quasi eine Vertiefungsrichtung HRM mit aufzubauen im Bachelor Business Administration. Und ja, ich darf jetzt halt sehr stark davon profitieren, von meiner Praxiserfahrung einerseits und von dem, dass ich doch auch die Gelegenheit hatte, in den letzten 5-6 Jahren während der Arbeitszeit Bücher zu lesen. Ich finde, das ist ein Privileg.
Ja, das kann man vorstellen. Peter, sag mal, hat es bei dir so eine, so eine Magic Moment gegeben in deinem Leben oder in deiner Entwicklung, wo du gesagt hast, Thema Menschen entwickeln, das ist meins?
Das ist wirklich noch eine interessante Frage. Also ich glaube, ein wichtiger Moment war, wo so meine Entwicklung persönlich gegangen ist. Also ich habe, als ich in der Nationalmannschaft war, bei der B-Nationalmannschaft im Kunstturnen und das so ein bisschen verbunden habe mit der Kante in Luzern, habe ich schon so ein bisschen spezielle Situationen erlebt, wo ich mit verschiedenen Herausforderungen durfte lernen umgehen. Und die persönliche Entwicklung, auch die Resilienzentwicklung von mir persönlich, die hat mir wahnsinnig viel gebrungen, dann auch für später. Und ja, ich habe gemerkt, mir tut das sehr gut, wenn ich immer neugierig bleibe und immer versuche, wieder ja, von unterschiedlichsten Perspektiven zu profitieren und mich immer wieder ein bisschen auch selber pushen und in den Entwicklungsprozess quasi begleiten, persönlich. Und ja, ich habe dann über das Studium natürlich auch Erziehungswissenschaften, da habe ich dann natürlich schon auch schöne Steilpässe bekommen, bis hin zu den Stellvertretungen, die ich gemacht habe während dem Studium in der Sekundarschule, wo ich gemerkt habe, wie extrem toll das ist, wenn man einfach ein bisschen authentisch und locker mit diesen Jungen redet, ihre Bedürfnisse ernst nimmt und so dann über Themen hat können reden mit diesen 6 Schülern, wo mir nachher der Klassenlehrer, wo er wieder zurückgekommen ist, gar nicht geglaubt hat, dass wir das alles diskutiert haben. Wirklich spezielle Themen, tiefe Themen für Teenager, aber dadurch auch sehr wichtige. Das sind wahrscheinlich so 2, 3 Magic Moments gewesen, wie sie du antust.
Du bist ja, du hast ja eigentlich beide Seiten einmal gesehen. Also du hast in der Wirtschaft draussen gearbeitet, eben bei der CSS, bei der SBB und so weiter, hast dort dann auch geführt als solches und jetzt bist du eigentlich, jetzt bist du an einer Bildungsstätte. Wie ist es dazu gekommen, einmal, dass der Wechsel passiert ist? Du hast vorher angetönt und wie gehst du damit um, dass ja, der Bildungsstätte doch, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ein anderes Klima herrscht, vermutlich, als in der Wirtschaft draussen.
Ja, also erstens mal habe ich natürlich schon ein bisschen das Gefühl auch gehabt, vom wieder heimkommen, weil ich bin natürlich lange an Universitäten gewesen, habe nachher der Werte-Dissertation schon dürfen an der Fachhochschule in Luzern, Hochschule für Wirtschaft hat das früher geheißen, habe ich schon dann dürfen in einem Doktorandenmodell mitmachen, wo man eine Doktorarbeit schreiben an der Fachhochschule, begleitet durch einen Professor an der Universität. Also das heißt, das ist von dem her für mich ein bisschen ein Heiko, also nicht etwas völlig Neues vom Feeling. Was mich dann aber schon auch natürlich gereizt hat, ist, dass ich dann quasi die Möglichkeit bekommen habe, seit 6 Jahren an der Hochschule einfach wirklich eine höhere Autonomie zu erleben, oder? Also es ist zwar schon lässig gewesen, und ich habe das sehr inspirierend und auch wertvoll für meine Entwicklung gefunden, von morgen um 7 bis am Abend um 7 dann im Unternehmen zu sein und die Sitzungen zu sein und schöne Wirkungshebel zu haben, schöne Budgets zu haben und schöne Funktionen und Positionen zu haben. Das habe ich alles sehr schön gedacht, für mich persönlich, und ich habe auch gefunden, man hat schöne Hebel gehabt, wo man können Wirkung erzielen konnte, und das hat mir sehr gefallen. Und wenn ich sehe, dass ich jetzt noch die Möglichkeit habe, wirklich immer mehr zu wählen, was mich interessiert, und mich dafür entscheiden, das mache ich. Wenn ich immer mehr Handlungsspielräume habe, um auch mich zu organisieren, dann ist das etwas, was mir jetzt nochmal einen zusätzlichen Sinn im Job generiert hat, wenn ich mal das so
Zu dem Thema
formuliere.
kommen wir definitiv noch, weil das ist ein grosses Schnittmengenthema, das wir haben. Und ja, wenn man ja sieht, dass ja du auch eben neben deiner Dozententätigkeit oder eben auch deiner Tätigkeit als Lehrgangsleiter ja auch eben Organisation und Führungskräfte coachst, bist du ja nicht komplett weg aus der Wirtschaft. Also eigentlich noch spannend, oder? Du kannst ja, du tust ja Leute, Menschen befähigen, eben für ihre Weiterentwicklung, auch die berufliche Weiterentwicklung für ihre Führungsentwicklung und so weiter. Und auf der anderen Seite siehst du dann eigentlich auch immer direkt draussen nachher, sage ich jetzt, an der Front, wie es wirklich tut. Das ist ein spannender Mix.
Oder? Und das ist eben noch spannend, dass, wie du sagst, nicht nur für die Dozierenden und für die Angestellten an der Hochschule, sondern auch für die Studierenden, oder, die von dem dürfen profitieren. Und darum ist eigentlich so ein bisschen das Profil, dass man einerseits in der Praxis Beratungen macht und aus der Praxis schon viel Führungserfahrung hat und andererseits dann an der Hochschule tätig ist als Dozent und Forscher, dass so ein ganzheitlicher Profil ist eigentlich an der Hochschule Luzern Wirtschaft, im Departement Wirtschaft wirklich gefordert. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir dann in der Bachelor Business Administration beispielsweise und auch in unseren Masterstudiengängen sehr praxisorientierte Bachelor- und Masterausbildungen können anbieten, weil die Dozierenden eben so eine Zielharmonie generieren, dass sie einerseits in der Praxis Instrumente entwickeln und anwenden und ausprobieren in der Beratung und andererseits dann quasi im Unterricht forschungsbasiert die Ideen ergänzen. Und so haben die Studierenden eigentlich immer beide Perspektiven, einerseits die theoretisch forschungsorientierte und andererseits auch die sehr pragmatisch praxisorientierte.
Und das finde ich eigentlich, das, nicht eigentlich, sondern das ist, finde ich, quasi essentiell. Das ist für mich eigentlich Key auch an einer Ausbildung, oder? Dass ich nicht quasi ab Lehrbuch irgendwie weitergebildet werde und dann irgendwie draußen in der freien Wildbahn dann das bitteschön so gut wie möglich anwenden, weil, sind wir ehrlich, etwas ablesen und eins zu eins dann umsetzen, das ist das eine, etwas erfahren, erleben und dann auch seine eigene Mix in der Praxis daraus machen. Das ist ja das, was vermutlich auch zielführend ist. Und eben, dass du natürlich eine Kombination in diesen Menschen, die dann zu euch kommen, auch gibst, eben zwischen wirklich Forschung und eben auch Praxis. Ich glaube, das ist wirklich key und das zeigt ja auch der Erfolg. Ich kann mir sagen, dass deine CAs immer sehr, sehr, sehr gut besucht sind und auch nachher die anschliessenden Fresh-Ups, die wir gerade letztes Jahr einen hatten am See, gell?
Ja, genau. Oder für uns ist es halt wichtig, wie du jetzt auch antönst, dass man natürlich eine Wirkung erzielt und im Sinne der nachhaltigen Wirkung ist für uns natürlich entscheidend, dass wir mit den ehemaligen Teilnehmenden von diesen CAS-Netzwerk Pflege machen, wo sie ihre Beziehungen, die sie während der Weiterbildung aufgebaut haben und wo sie im Rahmen von kollegialen Praxisberatungen methodisch unterstützt durch uns, während der Weiterbildung ihre Anliegen quasi zur Lösung haben, in der kollegialen Praxisberatung, eben untereinander, Peer-to-Peer, dass das weiterläuft. Und wir erleben das, dass sich dann die Gruppe auch unter einem Jahr zwei, dreimal treffen, nach der Weiterbildung, und sich zu solchen Praxisaustausch treffen, zu so kollegialen Praxisberatungen. Natürlich vielleicht ein Drittel von der Zeit, und zwei Drittel von der Zeit ist nachher der Aperol und das Nachtessen. Und das ist eben das, was dann mich immer wahnsinnig freut, dass das passiert. Und darum machen wir auch so einmal im Jahr einen Refresher, heisst das. Das heisst, wir tun die Ehemaligen vom CS Change Management und vom CS Coaching, tun wir 2 Tage lang unter einem bestimmten Thema in einem Seminarhotel einladen. Das Mal war es in Weggis zum Thema Vertrauen. Und dann haben wir den ersten Tag, haben wir so ein bisschen forschungsbasiert die Leitfragen beantwortet. Was ist Vertrauen? Wie entsteht Vertrauen? Und was hat Vertrauen für eine Bedeutung für Coaching und Change? Und immer am ersten Tag machen wir das unter dem Fokus Coaching und am zweiten Tag unter dem Fokus Change Management. Und das ist immer ganz eine tolle Sache. Und wie du sagst, haben wir das jetzt gerade gehabt, und haben dürfen, ja, tolle, inspirierende Erlebnisse haben miteinander. Vor allem eben auch beim Mittagessen, zusammen beim Baden im See und beim Nachtessen. Dort sind dann nämlich mindestens so gute Diskussionen haben stattgefunden, wie auch im Unterrichtsteil, den wo man zusammen geschafft hat im Workshop, genau.
Das kann ich mir so vorstellen. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass eben so ein bisschen eine zwangslose Umgebung halt auch sehr inspirierend ist und geistöffnend ist. Ja, und vor allem, was ich auch wichtig finde, eben, dass er auch die Peer-to-Peer-Coachings in dem Sinn auch fördert und intensiviert. Ich sehe das jetzt gerade, ich darf ein Leadership-Intensivprogramm begleiten von einer Unternehmung, und dort ist für mich auch wirklich key, dass die Leute sich eben auch zwischen den Blöcken und so weiter treffen, austauschen, Tools anwenden oder eben auch wirklich Fallbeispiel, Praxisbeispiel miteinander können besprechen, und die kommen bewusst aus verschiedenen Professionen in dem Sinn, und ich glaube, das ist das, was wirklich den bereichernd ist, weil auch da sind wir wieder halt in der Manufaktur. Da redest du über das, was passiert, eben so wie auch ihr in dem Refresher, oder? Und ja, da kannst du auch wirklich etwas mitnehmen. Peter.
Genau, das ist ja auch ein Grund, warum dass ich natürlich sehr gerne zu dem Gespräch mitgemacht habe. Ich habe gemerkt, wo wir uns ein bisschen dürfen kennenlernen im Vorfeld, dass ich eben auch natürlich von dir sehr viel können profitieren, von deinen Erfahrungen in der Beratung. Und darum wäre jetzt die Frage von mir an dich, oder? Ich möchte auch noch einmal einen Magic Moment fragen. Und zwar, hast du so einen Magic Moment erlebt, wo du gefunden hast, hey, dort, in dem Fall, ist es mir besonders gut geraten, so ein inspirierendes Setting irgendwie entweder schon im Vorfeld ein bisschen mehr zu überlegen und dann umzusetzen, oder vielleicht hat sich das während der Durchführung entwickelt, einfach wo du sagst, hey, dort haben wir es irgendwie geschafft, ein sehr inspirierendes Setting, sei es von der Örtlichkeit oder von der Art, wie wir das gemacht haben, zu gestalten. Weil du hast vorhin gesagt, so ein inspirierendes Setting, aber ich habe jetzt vorhin ein bisschen von See geredet und so, ist einfach auch entscheidend, oder?
Absolut. Ja, da fällt mir ganz spontan ein Beispiel ein. Und zwar, wir sind mal mit der Geschäftsleitung von einer grossen Firma im Baumhaus in Hildisriede gewesen. Ich weiß nicht, ob das kennst.
Hast du davon gehört? Bin leider noch nie gesehen,
Musst
ja.
unbedingt machen, vielleicht auch mal wirklich bei einem Refresh. Auf einem Bauernhof, wirklich ein Baumhaus, und das ist nicht irgendwie so ein Hütchen, wie man es uns kennt, sondern wie man es uns vielleicht vorstellt, sondern das ist wirklich eine grosse, grosse Location in einem Baum oben.
Wow.
Und nur schon die Herfahrt, weißt du, ist irgendwie so, du kannst schon extrem runterfahren, wenn du herfährst. Du fährst durch Wiesen, durch Landschaften. Und dann hast du auch gemerkt, die Leute sind irgendwie gekommen, und ich finde sowieso key, dass man eigentlich Workshops, wenn es immer wie geht, wegmacht von der Geschäftsörtlichkeit. Das ist schon mal das eine, aber das ist noch nicht der Magic Moment. Die Leute sind reingekommen und schon relativ gut entspannt, oder? Grün ist ja auch, glaube ich, ein bisschen entspannen und so weiter, und die sind durch sehr viel Grün durchgefahren. Und danach haben wir gestartet, und ich habe dort mit dem Beyond Leadership oder Better Together Ansatz, wie man ihn auch kennt, geschafft, und der ist immer am Anfang auch ein Check-in, oder? Das ist, wie geht es mir und was erwarte ich denn jetzt vom heutigen Morgen? Und die sind alle gut gelungen gewesen, weißt du, und irgendwie so, ja, mir geht es gut, es war schön zum Herfahren, toll und so weiter und so fort. Und dann irgendwie so, es sind etwa 12 Leute gewesen, so an 9. Stelle, ist der CFO gekommen. Und dann hast du gedacht, ja, jetzt kommt wieder einer, der sagt, es geht mir gut und tralala. Die hat, mir geht es total schlecht. Mir geht es wirklich extrem schlecht. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe gross, privat grosse Herausforderungen, Probleme, aber ich bin heute da. Aber das geht mir nicht gut. So, und im ersten Moment hast du das Gefühl, jetzt kommt irgendein Staubsauger und saugt die ganz gute Energie, weißt, wieder aus dem Baumhaus raus. Und genau das Gegenteil ist passiert, weil ich habe das auch so aufgefangen, das auch quasi verdankt. Und das ist so wie so ein erstes Zeichen von einer bestehenden psychologischen Sicherheit in dem Team, dass nämlich der CFO die Sicherheit hat, ich kann reinkommen und sagen, es geht mir nicht gut, Schwäche zeigen. Und das Kollektiv weiß, okay, der teilt sich jetzt uns mit, der vertraut uns. Und natürlich haben dann auch mit der nötigen Wertschätzung und dem Respekt mit der Situation den ganzen Tag können umgehen, weil sie gewusst haben, okay, jetzt ist er halt nicht gerade in der besten Laune, sondern es hat einen Grund. Und das ist für mich wirklich key gewesen und das hat den Tag nach der App besonders gemacht. Es sind wirklich gute Resultate rausgekommen, die haben Hand in Hand miteinander geschafft, aber über ein Connect, über ein Align. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder erzähle, wenn ich vor Leuten stehe, oder auch so einen Workshop leite. Das ist, ja, das ist so mein Magic Moment, neben ganz vielen anderen, die ich nie vergesse.
Nein, das ist ganz toll, oder, dass man wie sieht, hey, das Erkennen von gewissen schwierigen Situationen, Herausforderungen, vielleicht auch von Entwicklungsfeldern, von Unsicherheit, das ist etwas, wo grundsätzlich eine riesige Stärke ist, dass man das kann. Und das ist nicht etwas, wo einem Stein zu der Krone ausgeht und man dann muss Angst haben, dass dann die anderen einem irgendwie komisch anschauen, wenn mir die psychologische Sicherheit ein bisschen geschafft hat, oder? Das finde ich eben auch sehr entscheidend. Und ich habe genau einen ähnlichen Magic Moment erlebt in unserem Outdoor-Unterricht. Wir gehen einmal im Jahr so eine Nachhaltigkeits-Outdoor-Woche machen wir mit Studierenden, die das Wahlfach nehmen. Dort starten wir in Schüpfen mit Sack und Pack, ohne Zelt, nur mit Plachen, 25 Liter Rucksack mit 20 Studierenden und dann laufen wir jeden Tag 4 Stunden und schlafen immer im Wald, kochen im Wald, am Anfang und alle nachhaltig einkaufen, füllen die Rucksäcke und dann wird 5 Tage von dem gelebt. Machen wir Gruppen, jede Gruppe tut dann eine andere am Morgen zum Morgen kochen, Porridge und so, am Mittag kochen, am Abend kochen und unterwegs beim Wandern tun wir zusammen lernen und austauschen, oder? Und dort ist auch, mag mich erinnern, im Wald innen sind wir gsi und dann sind wir am Abend, hat jeder sein Zelt, also seine Plachen gespannt und der Schlafsack kommt rein, abgelegen im Wald und dann plötzlich am 11 Uhr ist eine junge Frau brüllend bei mir im Zelt gsi und hat einfach gesagt, ich kann nicht mehr, ich habe Angst und es sind dann gerade 3 Kollegen, 2 Kollegen und eine Kollegin sind auch gerade gekommen von der Nachbarschaft und haben gerade zugelassen ihr und haben gerade gefragt, hey, was ist? Und dann mit der Zeit ist gefragt, wie können wir die unterstützen? Und er hat gesagt, ja, ich wollte einfach nicht allein sein. Und dann hat sofort der Kollege gesagt, hey, komm, ich rutsche doch zu dir rein und hat dann ihren Schlafsack genommen, hast zu ihr noch unter das Tarp, dann zusammen dort und dann ist das recht gut gegangen. Sie hat dann können einschlafen und ja, am Morgen sind sie bereit gewesen, das zu teilen mit den Gruppen und sie hat gesagt, wie wertvoll das war, dass sie wie der Blitz gemerkt hat, sie kommt Unterstützung über und dass alle eigentlich gefunden haben, hey, das war jetzt ein wahnsinnig schöner Einstieg gewesen, diese Woche im Sinne von, hey, jawohl, wir haben, obwohl wir uns ja noch nicht so lange kennen, haben wir da eine Art ein bisschen psychologische Sicherheit, eine vertrauensvolle, ein vertrauensvolles Zusammensein erlebt, wo uns optimistisch stimmt für doch und es ist auch wirklich eine ganz tolle Woche geworden.
Ja, das glaube ich. Und ich glaube, was eben auch ganz wichtig ist, dass so eine Gruppe auch merkt, wenn es, weißt du, auch die richtige Dosis wählt, oder? Man sagt immer,
Ja.
kein Coaching ohne Auftrag. Und ich glaube, dort hat man wirklich, die haben vermutlich auch die richtige Dosis gewählt. Jemand hat sich ihren angenommen, hat gewusst, hinter dran sind noch 3, 4 andere, die
Ja.
auch noch würden. Es gibt ja dann zum Teil so ein bisschen die sich da fast ein bisschen aufdrängen und dann bedrängen. Weißt
Ja,
du, die
genau.
Person, und das ist offensichtlich nicht so gewesen, sondern es hat jemand gegeben, der sich dann intensiv gekümmert hat, die hat das können
Ja.
annehmen. Und was für mich eben dann auch in so Situationen wichtig ist, dass irgendwie das Thema, wie man hat das erlebt, man hat daraus gezehrt und dass man dann die Person nicht irgendwie alle 5 Minuten, ob sie in einem Workshop oder in einem wöchigen Programm ist, immer wieder fragt, und wie geht's, und wie geht's, und wie geht's, sondern einfach, man hat das können mitnehmen und weiss, okay, man ist gegenseitig sicher,
Genau.
dass ich Hilfe bekomme, wenn ich dann auch frage.
Genau
Und
so.
kollektiv weiss, er oder sie fühlt sich sicher genug,
Ganz genau.
um sich mitteilen oder Hilfe zu holen. Und das ist
Ist
sehr wertvoll.
genau so. Oder? Und du hast vorhin ein Stichwort genannt, oder? Und zwar Vertrauen, oder? Vor allem für psychologische Sicherheit. Und Vertrauen ist wirklich, du würdest dem, glaube ich, sagen, Key, wie ich jetzt das erlebt habe in dem
Auf
Gespräch.
Neudeutsch.
Und zwar ist das noch spannend, eben, wir haben ja das Thema Vertrauen, haben wir jetzt 2 Tage im Refresher gehabt. Und ein Tool hat den Teilnehmenden besonders gefallen, weil es nämlich nur 3 Punkte sind, die sie sich müssen machen. Das ist immer ja das Beste, oder? Wenn wir, und es gibt so einen Fachartikel von der Harvard Business Review, wo ihre Vertrauensforschungsresultate zusammenfassen und sagen, es gibt eigentlich 3 wichtigste Eigenschaften und Verhaltensweisen von Führungskräften, wo vertrauensvolle Beziehungen lassen aufkommen und wo die Wahrscheinlichkeit, dass sich vertrauensvolle Beziehungen gestalten, erhöht. Und die 3 Punkte sind erstens Empathie. Das ist genau das, was du jetzt vorhin gesagt hast, oder? Du hast ja gesagt, hey, man muss sich da ein bisschen hineinversetzen, im Sinne von, ich wollte nicht alle 2 Minuten gefragt werden, wie geht's dir, oder? Also, ich meine, die ist nicht krank. Also, das heisst, jawohl, Empathie ist sehr wichtig, sich in die Lage von diesen Leuten hineinzuversetzen, dass man nicht übermotiviert unterstützt, oder? Wie du vorhin gesagt hast. Neben der Empathie, der zweite Punkt, zum vertrauensvolle Beziehungen können schaffen, ist Authentizität. Also, das heisst, ja, die müssen einem als Führungskraft wirklich lebensnah und wahrhaftig erleben. Und man muss merken, hey, was die jetzt da mit uns machen wollen, das leben die auch und die glauben an das. Und das ist ihre Innerste, wo sie jetzt mit uns teilen und wo sie voll überzeugt sind davon, also glaubwürdig sind, authentisch echt sind. Das ist wichtig für Vertrauensbildung. Und der dritte Punkt ist interessanterweise Logik. Also das heisst, man muss einfach können verstehen und nachvollziehen, was sie wollen. Und das macht das Ganze ein bisschen berechenbar und verlässlich. Und das ist auch wieder Vertrauensbild. Und die 3 Punkte, Logik, Authentizität und Empathie, das sagen die Harvard-Forscher, sind so die 3 Reflexionsbrillen, die man anlegen kann, wenn man mal ein bisschen schaut, ja, warum ist es einem nicht gelungen, besonders vertrauensvolle Beziehungen zu schaffen? Da haben meistens die 3 Einflüsse eine wichtige Rolle gespielt.
Ja, und das ist auch da wieder nicht Rocket Science, sondern das ist eigentlich auch, wenn man die 3 Punkte anschaut, Logik, Authentizität und Empathie, ist ja eigentlich wie klar, dass die ineinander hinein spielen, in dem sie miteinander spielen. Und das macht schon Sinn, das ist schon so. Und vor allem auch die Logik eben, hat ja auch sehr oft damit zu tun, dass man sich fragt, nicht nur was, sondern auch ein bisschen weit, warum macht man jetzt etwas, dass es einem nicht nur einfach auf Zahlen-Daten-Fakten-Basis irgendwie rational richtig erscheint, sondern auch im tiefen Inneren, dass man halt eben auch vielleicht dann eben den Sinn in einem Ganzen sieht. Und jetzt nehme ich das Stichwort endgültig mit, Sinn, Peter. Ist ja ein Thema, wo wir gemeinsam irgendwo Schnittmenge haben. Du bist auch sehr stark in dem Thema in, hast auch zu dem Thema deine ganz eigenen Meinungen, Sichten und auch Arbeitsweisen oder Erarbeitsweisen, wo du Sinn erlebst. Aber jetzt mal fangen wir vorne an. Was heisst für dich persönlicher Sinn bei der Arbeit?
Das ist noch interessant,
Persönlicher Sinn, ja.
das hat sich ein bisschen entwickelt, oder? Und zwar war es so gewesen, dass ich eigentlich ursprünglich, so ein bisschen ist es klar, heisst für mich Sinn bei der Arbeit, dass ich einfach glücklich bin. Dass ich einfach mit Freude gehe arbeiten am Morgen, dann weiss ich erlebe Sinn. Und jetzt, um das noch ein bisschen differenzieren, habe ich natürlich dann auch mit der Zeit in der Forschung und mit den Dingen habe ich gemerkt, oder, und auch das so erlebt, jawohl, Sinn hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass man ja, so ein bisschen gewisse Werte, die man in sich hineinträgt, dann auch bei der Arbeit wiederfindet und dass man auch ein bisschen herausgefordert wird bei den Aufgaben. Und ich habe dann eine Zeit lang gedacht, ja, genau, Sinn erlebt man, wenn man natürlich herausfordernde Aufgaben kann erfüllen, oder? Und dann hatte ich ein Schlüsselerlebnis in einer Beratung mit einer Bergbahn. Zwar habe ich dort auch einen Workshop gemacht, einen Tag lang, zum Thema eben Sinnerlebnis und Motivation entsprechender. Und dann hat einer gesagt, nämlich der Leiter von der Anbügler, der hat gesagt, ja, also bei mir erleben die Leute natürlich extrem viel Sinn. Und dann habe ich so gedacht, Senepeti, jetzt musst du ganz gut zuhören. Jetzt lernst du, glaube ich, gerade etwas. Weil, ich meine, im ersten Moment ist ja das für mich, dann habe ich so gedacht, ja, ich meine, anbügeln. Ja, es gibt jetzt herausfordernde Aufgaben, so ein bisschen für mich als so ein bisschen Hochschulabsolvent, oder? Und dann hat er gesagt, ja, das ist super bei uns, weil, weißt, die kommen und dann freuen die sich so wahnsinnig auf ihre Kollegen. Und dann freuen die sich so wahnsinnig auf das Kaffee, was sie nachher können zusammen und dürfen zusammen sein. Darum erleben sie Sinn. Und dann hat er gesagt, weißt, und im Fall, die tun dann die Bügel nicht einfach immer gleich geben, sondern die schauen ein bisschen, und wenn dann ein Vater kommt mit so kleinen Buben, dann sind die ganz vorsichtig und schauen, dass der da mit diesen Buben nicht rausgeht. Haben die gesagt, dass die kommen zurück nachher, die Väter, und sind hell begeistert und sagen, hey, jetzt sind wir da, ist zweimal haben wir ein Erlebnis gehabt, das wir nicht mehr haben, und jetzt hast du das so gut gemacht, und dank dir haben wir jetzt das geschafft, und durch sagt es, die erleben auch Sinn, weil sie finden, sie können etwas. Also die haben wirklich Kompetenzen, die sie erleben, oder? Und der hat er gesagt, noch drittens, ja, weisst, und wenn ich dann einfach dann ein bisschen mich zurückhebe und sie einfach in Ruhe lohne, dann geht's am allerbesten. Also, das heisst, ja, die erleben halt auch Sinn über das, dass sie ein bisschen Handlungsspielräume haben. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, der Fan, es lohnt sich mal ein bisschen ganzheitlicher über das nachzudenken, als einfach so von der Idee, ja, sinnvolle Arbeit ist vor allem Arbeit, wo eine Dissertation braucht oder mindestens einen Hochschulabschluss oder eine höhere Berufsbildung. Nein, Sinnerlebnis generiert sich auch noch über ganz andere Dimensionen.
Was sind denn für dich die wichtigsten Zutaten aus dem raus? Wir haben ein paar rausgehört. Ich weiss auch, was jetzt kommt, aber ich will sie den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht vorenthalten. Du hast nämlich die Zutaten und die Essenzen eben im Sinnerleben, in der Praxis, am Arbeitsplatz, an der Maschine, am Bügel, egal wo, hast du für dich definiert, gell?
Ja, genau. Es ist so, dass ich eben einerseits natürlich gesagt habe, jawohl, ein Sinnerlebnis, das ist das klassische Wirkungserlebnis. Das ist nämlich dort, wenn man einen guten Purpose-Driven Organization hat, wenn man werteorientiert unterwegs ist, wenn man die Werte gut vermitteln kann, wenn man versteht auch, warum das die Unternehmensziele so sind, dass die Unternehmensziele entsprechend auch verständlich sind und Begeisterung auslösen. Und dann man kann schaffen, dass jedes Mitglied, jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter am Schluss seinen konkreten Beitrag, wo er mit seiner Arbeit leistet, zur Erreichung von der Teamziel oder von der Unternehmensziel, der konkrete Beitrag muss ihm oder ihr klar sein. Und dann ist ein sogenanntes Wirkungserlebnis da. Und das ist also ein bisschen der klassische Verständnis von Sinnhaftigkeit und sinnstiftender Führung. Und dann eben durch das Erlebnis mit dem Anbügler und durch Theorie vom DC and Ryan, Selbstbestimmungstheorie für intrinsische Motivation, wo ja Motivation ist, wo aus Sinnerlebnis im Job entsteht, bin ich auf die drei anderen Dimensionen gekommen, wie ich sie vorhin praxisorientiert mal ein bisschen angetönt habe. Die eine Dimension ist die Autonomieerlebnis, also die zweite Art neben dem Wirkungserlebnis, eben, dass man quasi Autonomie leben will. Das merken alle Eltern, oder? Also, du hast auch Kinder, gell?
Ja, zwei
Und
Töchter.
wenn's, wo sie noch ganz klein gsi sind und du sie ein bisschen übermotiviert, unterstützen, was haben sie denn gesagt?
Katastrophe.
Ja, selber, oder?
Ja, genau,
Also
selber.
das heisst, das Autonomieerlebnis, das ist ganz aus kleinster Kindheit schon in uns innen. Und manchmal, wenn man dann ein bisschen umschaut, hat man das Gefühl, das ist auch nicht mehr bei allen gleich, dass sie das wollen, oder? Aber das ist immer noch da, der Entwicklungsmotor, oder? Wo dazu geführt hat, dass man nicht mehr schnackt und nicht mehr blabbert, oder? Sondern können reden und laufen. Der Entwicklungsmotor ist immer noch da. Zum Teil ist er aber natürlich ein bisschen zugeschüttet über irgendwelche Sozialisationserfahrungen, über irgendwelche berufliche Erfahrungen. Manchmal muss man das wieder ein bisschen ausbuddeln, das Autonomiebedürfnis, aber grundsätzlich ist das da. Das ist das Zweite, das Autonomieerlebnis. Das Dritte Sinnerlebnis ist das sogenannte Beziehungserlebnis. Das habe ich vorhin so ein bisschen erzählt, eben, dass er sich freut, seine Kollegen zu treffen. Es ist schon so, dass natürlich gute Beziehungen zum Vorgesetzten und zu den Kolleginnen und Kollegen natürlich wirklich sinnstiftend sind. Und Viertens ist der sogenannte Kompetenzerlebnis. Oder also das heisst, es ist wirklich wichtig, dass man seine Leidenschaften und seine Stärken kann nutzen und leben im Job und dass man halt ja wirklich sich kompetent erlebt insofern und dass die Jobdesigns so sind, man eben das schafft als Führungskraft, dass Mitarbeitende ihre Stärken und ihre optimalen Leidenschaften können leben und dass nicht jeder im Entwicklungsfeld muss nachsäckeln, oder? Sondern dass man ein bisschen schaut, wie man kann sogenannte sich ergänzende komplementäre Teams bilden vor dem Hintergrund. Und
Absolut.
ja, man kann dann auch sich überlegen, wenn es darum geht, ja, welches Entwicklungsfeld priorisiere ich jetzt? Da kann man sagen, also ich nehme das, wo mir eher erlaubt, meine Stärken noch systematischer zu nutzen, oder? Und nicht irgendein Entwicklungsfeld.
Ja, eben vor
Und
allem
das
nicht
sind die
eins.
vier Sinnerlebnisse. Entschuldigung, wenn ich es nochmal
Aha,
schnell zusammenfasse, ist das Wirkungserlebnis, das Autonomieerlebnis, das Beziehungserlebnis und das Kompetenzerlebnis.
Vier Erlebnisse, wo du sagst, braucht es, dass ich sie habe am Arbeitsplatz in dem Sinn,
Ja.
um eben genau dann halt die Sinnhaftigkeit zu sehen. Und ich finde es so spannend, oder? Bei mir spielt das Thema Sinn auch eine relativ wichtige Rolle, wo man dann eben zuerst einmal ganz tief bei sich selber auch anfängt und sagt, okay, was sind meine ganz persönlichen Werte, also die innere Haltung, Treiber, Motivatoren und so weiter, was ist der Nutzen, den ich will erzielen mit dem, was ich mache, für mich und für andere. Und ja, mit der Nachhaltigkeit halt, wie bleibe ich auf Kurs, wie bleibe ich dran? Also was heisst Nachhaltigkeit für mich? Heisst das permanenter Wechsel, ein paar Monate einen neuen Job? Oder heisst Nachhaltigkeit für mich, 10 Jahre das Gleiche zu machen? Und wie bleibe ich in dem Kontext auch auf Kurs? Und da gibt es jetzt extrem schöne Anknüpfungspunkte, genau zu dem, was du jetzt gesagt hast. Ich beeindrucke mich. Fasziniert, was sich da alles ergibt, wenn wir uns miteinander unterhalten. Spannende Anknüpfungspunkte als solches. Und ich glaube auch, dass es als erstes mal wirklich für jeden selber mal muss ein Erlebnis sein, ein Wissen über sich selber, dass er oder sie das auch kann, an die Arbeit bringen, die Energie reinbringen, dass man nachher eben auch dann das Kollektiv quasi auch an das Thema heranführt, darauf aufläuft, das gemeinsames Ziel und Werteverständnis hat und das auch im Kollektiv lebt, dass man eben dann die ganz sage ich jetzt, Kraft eben vom Sinn eben auch entleben. Und so kommen wir dann eigentlich auch wirklich so ein bisschen zum Feenstaub raus. Du hast vorhin gesagt eben, dass es da nicht muss Dissertationen oder was auch immer geben. Ich nehme es auch immer ein bisschen wahr in der Wirtschaft aus, dass gewisse Leute noch so ein bisschen das Gefühl haben, ja, Sinn, das ist so ein bisschen feinstofflich. Wenn wir mal alles geregelt haben, dann reden wir noch über Sinn. Aber ich glaube, wir beide wissen, dass es eben viel mehr ist, dass Sinn eigentlich wirklich auch ein Erfolgsfaktor ist für eine Unternehmung. Dass eben die Menschen, Teams sinn erfüllt arbeiten. Und da habe ich jetzt gerade die nächste Frage, die mir wichtig ist. Bin gespannt, was du da dazu sagst. Es gibt ja sehr viel oder immer noch viele Leute, die eigentlich nicht mehr wahnsinnig sinn erfüllt oder nicht mehr viel Sinn in ihrem Job finden. Und es gibt verdammt wenig, die nachher wirklich etwas daraus machen. Wieso? Ich habe die Antwort, glaube ich, für mich, aber was ist deine Antwort? Wieso glaubst du, dass sie den Menschen zum Teil so schwer fällt, wenn sie eben den Sinn nicht mehr sehen, halt wirklich etwas zu machen und etwas zu verändern?
Ja, also, ich meine, Theorie und Forschung sind doch klar, oder? Also eben, DC Ryan sagt, wenn man wirklich intrinsische Motivation, also wirklich Motivation und Antrieb, wie du sagst, zum Beispiel zum etwas verändern oder Antrieb zum Leistung erbringen im Unternehmen, das erfolgt über Motivation, oder, aus psychologischer Sicht, und die sogenannte nachhaltige intrinsische Motivation aus dem Sinn raus, die sagt, die Forschung basiert auf drei Grundbedürfnissen. Und die müssen einfach erfüllt werden. Wenn die nicht erfüllt werden, dann ist intrinsische Motivation schwierig, ist entsprechende Veränderungshandlungen oder auch sonst Leistung schwierig. Und die drei Grundbedürfnisse sind eben Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit. Das ist so ein bisschen Selbstbestimmungstheorie. Und das zeigt sich immer wieder, oder? Also Leute, wo irgendwie sich nicht kompetent erleben, wo entsprechend auch selten positive Feedbacks überkommen, in dem Sinn halt selten Wertschätzung überkommen, weil sie einfach irgendwie Zeug machen, wo irgendwie nicht richtig gesehen wird und durch das ihnen gar kein Kompetenzerlebnis gibt. Das ist einfach schwieriger, die Sinnhaftigkeit im Job zu erleben und motiviert zu sein. Leute, die wirklich null Autonomie haben, wo alles ihnen aufs Auge gedrückt wird, ja, es kann sein, dass die irgendwie mit der Zeit abgestumpfterweise einfach das machen, Schema F und sich dann vor allem auf die Freizeit freut, das ist auch gut, und immer wieder ein kleines Tief haben am Sonntagabend, dann am Montag müssen die stollen. Das ist okay, vielleicht kann man auch so leben, aber es ist dann mehr ein bisschen das Überleben, es ist nicht in dem Sinn, wie du arbeite mit Sinn, oder, geschrieben hast, das Buch. Es ist nicht in dem Sinn inspirierend am Arbeitsplatz und ansteckend im Kollektiv, sondern es ist halt einfach so,
Also machen die
ja,
immer das, weißt
0850 ist halt eine Pflichtübung, man geht
du?
halt bügeln in Stollen.
Ja.
Und das Dritte eben die soziale Eingebundenheit, oder? Also, das ist auch klar. Du hast vorhin von der psychologischen Sicherheit, wo das generiert, wenn man Unterstützung spürt, wie wir vorhin gesehen haben, oder im Wald, oder der CEO dort. Ich meine, wenn man Unterstützung spürt, wenn man sieht, man ist ein Team, wo einander wirklich gut will und es gibt keine interne Konkurrenz, oder? Dann hat man natürlich soziale Eingebundenheit, wo funktioniert und wo weiter intrinsisch dann auch motiviert. Also die Forschung sagt klar, das sind die drei Grundbedürfnisse. Aus denen gibt es dann auch die drei Arten von Sinnerlebnis plus dann auch das Wirkungserlebnis, das du vorhin auch nochmal so schön ausgeführt hast. Und vielleicht noch eine Klammerbemerkung, diese interne Konkurrenz, oder? Das ist ja so etwas, was ich schon finde, da erlebe ich gewisse Entwicklungsfelder in den Unternehmen, oder? Dass man wie meint, hey, wenn man da intern ein bisschen Konkurrenz schürt, dann ist das funktional, weil das ist leistungsfördernd. Und das kann ja immer auch anders sein. Also, das kann ja schon auch mal sein. Insgesamt habe ich aber gemerkt, dass das eigentlich eher dazu führt, dass dann jeder ein bisschen einfach in seinen Eigeninteressen nachsäckelt und ein bisschen weniger fürs Ganze denkt. Oder anders gesagt, und das ist eine schöne Metapher, die der Peter Kruse, ist leider gestorben von Deutschland, der Professor, der das Buch geschrieben hat, Management von Instabilität. Das ist sehr empfehlenswert für Change Manager. Er hat gesagt, als er einmal im Sommer am Strand sieht, laufen, hat er so Körbe gesehen von den Fischern und dort sind alle ohne Deckel gewesen. Und dann hat er gedacht, das ist ja auf eine Art klar, oder? Aber da bei den Landkrabben, dort hat es auch keinen Deckel gehabt. Er denkt, ja, aber wie ist das möglich? Die krabbeln doch aus dem huren Korb raus, oder? Die Landkrabben. Und er hat gesagt, nein, eben nicht. Weil dort spielt eben das Prinzip von der internen Konkurrenz. Kaum zieht sich eine am Rand raus und will rausziehen, hängt sich eine andere unten am Schwanz an und will da ihren auch aufkrabbeln. Und dann ist das immer eine riesen Dynamik im System, aber kein Schritt kommt mehr vorwärts. Also er hat gesagt, bildet ja keine Krabbenkörbe, oder? Wenn er will, vorwärts kommt. Sondern versuchen, interne Konkurrenz zu verhindern. Das ist übrigens auch ein sehr schönes YouTube-Video im Sinn von 8 Regeln für den totalen Stillstand. Und eine Regel davon ist, bildet Krabbenkörbe. Er hat es dann umgekehrt formuliert.
Ja, ich denke, überdosiertes Konkurrenzdenken ist noch selten wirkungsvoller als gemeinsam schöpferisches Denken. Das zeigt eigentlich das Beispiel ja sehr gut. Eben, jetzt haben wir gesagt, es gibt Menschen, die machen gleich weiter, obwohl sie eben die Sinn, ja, das Sinnerlebnis oder die Sinnerlebnis nicht haben. Sie machen einfach weiter. Und ich finde das immer irgendwie so ein bisschen überraschend. Ich meine, wir verbringen ja ein Drittel von unserer Arbeitszeit, von unserer Lebenszeit am Arbeitsplatz. Verdammt viel. Und ja, ich sehe schon irgendwie, wenn privat etwas nicht stimmt, ändere ich relativ schnell etwas. Ja. Der Verein, doofe Leute, okay, neu. Und wenn der Nachbar irgendwo mühsam ist, dann suchst du vielleicht eine neue Wohnung und. Und ich staune eben gleich immer wieder, wie viele Menschen ja ähnlich auch Situationen am Arbeitsplatz erleben, wo sie im Privaten schon lange etwas geändert hätten und die Situation aber gleich aushalten. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das eigentlich relativ dramatisch. Und oftmals ist ja dann irgendwie so der Erklärung, ja, weiß ich kann nicht so schnell etwas ändern. Oder eben, man hat Verantwortung, man hat Staat und so weiter. Aber eigentlich ist es schon ist noch wahnsinnig. Was empfiehlst du in einer Führungskraft, wenn sie merkt, du oder auch in einem Individuum selber, wenn er oder sie merkt, hey, hat die Sinnhaftigkeit nicht mehr. Dass sie eben nicht
Ja.
einfach weitermachen.
Ja. Oder ich glaube, das ist jetzt wahnsinnig, in dem Sinne ist eine komplexe Frage, weil das ist halt extrem situativ, was für Einflussfaktoren das spielt, dass man quasi Sinnerlebnis nicht hat. Und dass man nicht traut, in die Veränderung zu gehen. Das sind ja auch wirklich zwei Fragen, oder? Also, wenn ich jetzt auf die zweite Frage komme, dass man nicht traut, in die Veränderung zu gehen, oder? Es gibt natürlich schon Menschen, die einfach eine weniger hohe Arbeitsmarktfähigkeit haben. Das muss man einfach mal ganz klar sehen, oder? Es gibt Menschen, die haben nicht so eine gute Ausbildung. Die sind dann eher abhängig vom Arbeitsgeber. Also, mein Sohn leitet ein 14-köpfiges Logistikerteam in einer Logistikunternehmung und er hat vier alleinerziehende Frauen, die kaum Deutsch können und auch keine Berufslehre haben. Das ist klar, oder? Die sind wahnsinnig abhängig vom Arbeitgeber, weil die finden nicht so gleich eine neue Stelle. Oder? Und dort ist dann klar, dass dort natürlich die Gefahr, dass die irgendwie halt einfach bleiben, auch wenn sie nicht so viel Sinn erleben, natürlich da ist. Ein anderes Beispiel ist, ja, wenn halt jemand quasi in eine Abhängigkeit gerät, weil man ne ausnützt. Im Sinne von, ich habe eine Kollegin gehabt, die hat nachher ein halbjähriges Burnout gehabt, weil sie sich hat ausnützen in einem Altersheim. Weil die Führung hat ihr gesagt, ja, du kannst schon gehen, aber die alten Leute hätten dich einfach nicht und wir haben keine Ressourcen, wir können das halt nicht so rekrutieren. Und ja, noch, wenn du das innen willst, antun, dann kannst du jetzt schon wechseln. Aber musst du halt mit dem leben, dass es denen nicht gut geht und dass du halt, also die haben die immer wieder so, quasi können in eine Abhängigkeit hinein tun, obwohl denen das nicht mehr gefallen hat, die Leute sich nicht so Mühe gegeben haben in der Führung, die Strukturen nicht so optimal sind, dass sie immer eigentlich gegen ihre innerste Bedürfnis zu wechseln gehandelt hat und da sich Raubbau betrieben hat, einfach zugunsten von diesen alten Leuten, bis sie wirklich einfach vollkommen zusammengebrochen ist und dann wirklich nach einer halbjährigen Pause bei einem anderen Arbeitgeber wieder gestartet hat. Also, das sind jetzt vielleicht ein bisschen zwei, weißt du, Extrembeispiele, bildungsferne Leute und so ein Setting vom Ausnutzen. Aber ich finde, man muss das immer auch mit einbeziehen, oder? Wenn man gesamthaft sich fragt, wie kann das sein, dass Leute neu mehr arbeiten, obwohl sie jetzt nicht so motiviert sind und eigentlich am innerlich lieber würden wechseln.
Ja, ich finde es auch. Und ich glaube, eben, ich finde das Thema eben von bildungsfernen Leuten. Mich hat auch mal einer gefragt in einem Referat: Ja, was sagen Sie eigentlich in dieser Frau, die hier die Stelle auffüllt in der Migros oder irgendwo an einer Kasse sitzt und so weiter? Und ich finde es irgendwie nicht richtig, dass man dann dort irgendwie sagt: Ja, die können gar kein Sinnerlebnis haben, respektive
Nein,
die müssen. Ich finde einfach, die müssen oder die sehen. Die haben die Möglichkeit, oder die haben vermutlich zum Teil die größere Sinnhaftigkeit hinter dem, was sie machen, als jemand, der irgendwie absolut studiert und wie auch
nein.
immer ist, sondern weil ich irgendwo dort, das siehst du ja sehr oft, gerade bei Menschen, die vom Ausland hergekommen sind, einfach alles für Kind machen. Dass Kinder mal ein besseres Leben
Genau.
haben und dort eigentlich den Sinn und den Treiber sehen. Und dann sehe ich auch sehr oft halt das Beispiel von Menschen, die sagen, okay, ich mache einen 8-Stunden-Job, gibt Schöneres, im Moment mache ich ihn einfach für die Existenzsicherung oder weil ich irgendwo vielleicht gebunden bin, aber in der Freizeit. Da
Genau.
hocke ich nicht auf die Couch und schaue irgendwo Fernsehen oder gehe auf die Playstation, da mache ich etwas Sinnvolles und dann eigentlich vielleicht die fehlende Sinnhaftigkeit im Job kompensiere ich mit einem sinnvollen Engagement. Und das ist nicht einfach nur jetzt Umwelt und etwas
Genau.
verbessern, sondern einfach ein sinnvolles Engagement in dem Sinne kompensiert. Und darum werde mich auch ein bisschen dagegen wehren, dass man einfach irgendwo quasi sagt, ja, eben, die haben jetzt halt nicht so eine gute Bildung, die müssen jetzt halt die Stelle aufräumen und so weiter. Ich glaube, dass man überall eine gewisse Sinnhaftigkeit findet. Und so wie das
Genau.
früher zum Teil war, oder nicht zum Teil, so bei der Babyboomer-Generation, wo halt einfach der Sinn in der Existenzsicherung hat, und man heute bei den jungen Generationen sehen, dass sie wirklich auch Selbstverwirklichung wollen, dass sie warum wollen sehen hinter etwas, gibt es halt einfach verschiedene Grad von Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, die Herausforderung für jeden Mensch muss doch sein, dass er seinen Grad von der Sinnhaftigkeit findet oder seinen Fokus oder seine Sinnhaftigkeit sieht und die drin eigentlich das Bestmögliche daraus
Genau.
aushält. Ich weiß nicht, wie
Genau.
siehst du das?
Oder, also eben, es sind wie zwei Fragen, oder? Die Frage, die du jetzt wieder beantwortet hast, eindrücklich und praxisorientiert, ist nicht die Frage, die ich vorher beantwortet habe. Du hast jetzt die Frage beantwortet, Wer erlebt Sinnhaftigkeit wie? Und jawohl, ich finde auch, der Anbügler kann mindestens so viel Sinn erleben, wie auch die Regale stellt. Und darum sollen die Führungskräfte dafür sorgen, dass solche Sinnerlebnisse möglich sind für alle Mitarbeitenden, ob bildungsfern oder bildungsnöch, oder? Das ist klar. Und jetzt sind wir uns einig. Was ich beantwortet habe, ist die Frage, warum kann es denn passieren, dass jemand, obwohl er keine Sinnhaftigkeit erlebt, das kann ja sein. Es kann sein, dass Bildungsnähe oder Bildungsferne in einem von diesen vier oder in vielen von diesen vier Sinnerlebnissen das nicht haben. Und wenn jetzt das so wäre, und das ist jetzt eben die zweite Frage, warum kann es denn sein, dass die Person gleich nicht verwechselt? Weißt, das ist ja deine Ursprungsfrage. Wie kann das sein, dass sich das jemand antut, wenn er kein Sinnerlebnis hat? Und meine Antwort war, es könnte sein, dass er beispielsweise, wenn man gegen raus schaut, Angst hat, dass er keinen Job findet, weil er realistischerweise weniger hohe Arbeitsmarktfähigkeit hat wie andere. Das kann sein, dass das so ist. Oder, und auch dort müsste man natürlich schauen, ob das so ist und wie man kann montieren etc. Aber das kann schon sein, dass das so ist, oder? Dass es unterschiedliche Grad von Arbeitsmarktfähigkeit gibt von Leuten. Das ist einfach so. Und zweitens, gegen innen geschaut, kann es sein, dass er oder sie sich in Abhängigkeiten hinein quasi müssen, wollen, dürfen, sollen. Ja? Da hat man ja immer selber auch einen Beitrag, wenn man sich in eine Abhängigkeit begibt. Aber von uns eben kann das Unternehmen einem aber auch abhängig machen, wie das Beispiel vorhin von der Pflegejahren vom Altersheim gezeigt hat. Oder? Also gegen außen geschaut und gegen innen geschaut, gibt es schon Erklärungen, dann, warum das Leute, die aus irgendwelchen Gründen die Sinnerlebnis nicht haben, trotzdem eben leider im Job bleiben.
Ja, und das ist ja vor allem ein Symptom,
Ja.
Symptomthema, wo man es dann einfach aushaltet, oder?
Genau.
Das ist ja so, ja.
Und ja, als Führungskraft würde ich dir sagen, wie kann man das verhindern, dass Leute im Job bleiben, ohne dass es ihnen gefällt? Oder da gibt es zwei Möglichkeiten, denke ich, wo man gerade in den Sinn kommt. Das erste ist, was man machen kann, man kann versuchen, dass es ihnen wieder gefällt. Das heisst, man kann sie in einen Coaching-Prozess hineinnehmen, schauen, hey, was sind eure Interessen, was sind eure Bedürfnisse in Bezug auf Kompetenzerlebnis, in Bezug auf Beziehungserlebnis, in Bezug auf Autonomieerlebnis und in Bezug auf Wirkungserlebnis. Und dann tut man mit diesen vier Erlebnisarten im Coaching versuchen, ihnen die Erlebnisse wieder zu generieren. Und sie fragen, was braucht ihr, dass ihr wieder mehr von diesen Erlebnissen habt. Das ist die erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, wenn man sieht, die sind jetzt in einem Setting, wo sie begründeterweise sagen, man könnte die Erlebnisse hier in diesem Betrieb, in diesem Setting nicht mehr haben, weil beispielsweise eine fundamentale Veränderung passiert ist, was mir nicht mehr gefällt, dann muss man ihnen irgendwie auch wieder in einem Coaching, in einem sogenannten Laufbahn-Coaching oder im Sinne von einem Outplacement, das man dann organisiert, muss man ihnen irgendwie helfen, gut zu beenden und muss sie ihre persönlichen beruflichen Entwicklungen so unterstützen, dass sie eine gute Anschlusstätigkeit finden in einem anderen Betrieb.
Ja, absolut. Gell, wenn wir also das miteinander anschauen und darüber reden, es fühlt sich und tönt ja eigentlich immer so sehr machbar an. Ich will nicht mal sagen einfach, sondern wirklich machbar. Und ich hoffe sehr, dass das Thema und eben auch gerade in der Führung innen, das Thema vermehrt in dem Sinne auch Einzug haltet, weil ich weiß nicht, wie es du siehst, aber eben auch für mich ist neben ganz vielen anderen auch eben die Sinnhaftigkeit, ob sie jetzt individuell oder kollektiv ist, ja halt wirklich einfach nicht ein feinstoffliches Thema, sondern wirklich einer von den Erfolgsfaktoren für eine
Ja.
Unternehmung, wenn sie auch in Zukunft was Grosses bewegen.
Das ist absolut so, oder? Und wenn man eben Sinnhaftigkeit und Arbeiten mit Sinn eigentlich in diesen vier Wirkungserlebnissen sieht aufgehen, sorry, in diesen vier Sinnerlebnissen sieht aufgehen, wie wir es vorhin gesagt haben, dann ist schon klar, dass sinnstiftende Führung in dem Verständnis eigentlich zukunftsfähige Führung ist.
Glaube ich auch. Glaube ich auch. Und vor allem, dass eben auch Unternehmungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch dazu befähigen und motivieren, eben auch die ganz persönlich eben Sinnhaftigkeit zu definieren, wirklich für sich selber können die Fragen zu beantworten. Sehe ich in meiner Aufgabe mich, meine Werte nutzen, die ich will erzielen? Sehe ich sie den Menschen, die ich mit ihnen arbeiten will? Passe ich da rein? Und sehe ich sie der Unternehmung, oder? Also passt die Unternehmung zu meinem ganz persönlichen Empfinden, zu meinen Werten, zu meiner definierte Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, wir haben ja mal ein Unternehmer gesagt, ja, weißt du, wenn ich das mache, dann wecken schlafende Hunde, oder? Dann merkt ja plötzlich einer, dass es irgendwo nicht stimmt. Dann gesagt, ja gut, aber schlafende Hunde wachen irgendeinen auf. Und was bringt denn mehr,
Ja,
dass
genau.
jemand irgendwo davon darben? Oder wenn du präventiv schaust, okay, da gibt's vielleicht Gaps und wie können sie eben gemeinsam oder du für dich, und da sind wir wieder vielleicht bei der Laufbahnberatung, bei einem Coaching halt irgendwo ins Gute wenden.
Oder, und was ich immer abschließend noch wichtig finde, zu sagen ist, oder, man kann manchmal den Eindruck haben, dass mehr so ein bisschen HR-gewandte Menschen, eigentlich mehr so ein bisschen einfach nur die Interessen von Mitarbeitenden im Fokus haben. Der Vorwurf, könnte man uns jetzt auch machen, wenn man uns zugelassen hat, oder, in dieser Stunde. Und da weiss ich, dass du auch ein sehr ganzheitliches Verständnis hast von partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und ich möchte das einfach nochmal betonen, dass es ja glasklar ist, dass jeder Mitarbeiter auch selber in der Verantwortung ist, Sinnerlebnis zu haben. Also man kann nicht einfach zum Arbeitgeber gehen und sagen, du, du mich jetzt bitte intrinsisch motivieren, ich erwarte jetzt das Sinnerlebnis, oder? Neben dem Lohn. Sondern das hat immer auch ganz stark mit der Eigeninitiative, mit Selbstverantwortung von den Mitarbeitenden zu tun. Von jedem Mitarbeitenden, auch von den Führungskräften übrigens, die ja auch angestellt sind. Also jeder ist selber primär gefordert, sich zu verändern, sich persönlich die vier Erlebnisarten zu ermöglichen. Und die Führungskraft kann dann mit dieser guten Voraussetzung schaffen, indem, dass sie dann die eigenverantwortlichen Selbstführungskompetenzen in Bezug auf Sinnerlebnis unterstützt über Coaching. Also das heisst, es ist nie so, dass nur die Führung die Verantwortung ist, dass Mitarbeiter ein Sinnerlebnis haben, sondern genau die gleichwertige Verantwortung, nicht mehr und nicht weniger, haben auch die Mitarbeitenden. Und so ist es immer auf Augenhöhe ein partnerschaftliches Verhältnis in dem Ziehen, in dieser Beziehung, oder? Zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und da vielleicht eine allerletzte Anekdote, oder? Also es ist so, dass ich einmal mit einem CEO im Coaching geredet habe, der hat gesagt, ja, es ist eine junge Mitarbeiterin und die hat gesagt, sie will ein bisschen stärker eine familienfreundliche Unternehmung. Und der hat ihr ein bisschen aufgezeigt, was sie noch alles machen und so, und ihr eine gewisse Seite gezeigt, und dann hat sie gesagt, oh, das habe ich gar noch nicht so gewusst und gar nicht gesehen, da bin ich zu froh, und ja, doch, wir sind ja eigentlich gleich noch recht familienfreundlich, und er hat gesagt, merci vielmals, und das gefällt mir, und dann hat sie schon auswählen. Dann hat er gesagt, ja, er hat auch noch etwas. Er wünsche sich von ihr auch gern eine unternehmensfreundliche Familie. Dann hat
Und?
sie sich einen Moment überlegt. Und dann musste sie lachen und gesagt, ja, ich verstehe, was sie meinen. Und dann hat sie sich dann verabschiedet.
Look, du bringst es auf den Punkt. Zusammenarbeit ist nicht nur ein Hall oder eine Bringschuld, sondern es ist aus meiner Sicht beides. Von der Unternehmung wie auch von den Mitarbeitern. Und ich bin auch da völlig bei dir. Wir können nicht von Selbstorganisation reden und Selbstbestimmung und Mitgestaltung, wenn wir es nicht selber auch aktiv in die Hand nehmen, eben als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube, die Aufgabe bei der Führung, bei der Unternehmung ist, dass die Menschen sehen, sie sind legitimiert, sie sind aufgefordert und es wird erwartet, dass sie eben die Sachen, die sie gerne hätten oder brauchen, dass sie die auch einfordern oder thematisieren und eben auch mit sich selber in dem Sinne mal anfangen. Und ich glaube, sehr viele Unternehmungen sind heute auch so unterwegs, dass sie das auch, ja, dass sie das auch möglich machen. Eben. Und ja, ich glaube, es ist eine gegenseitige Verantwortung, was es braucht und vor allem auch bei der Sinnhaftigkeit. Es muss ja zuerst auch mal bei dir selber anfangen. Du musst ja dich mal selber kennen, dass du den Schritt kannst machen kannst. Dass dann halt eben das Wirkungserlebnis, das Kompetenzerlebnis, das Autonomieerlebnis und eben das Beziehungserlebnis, so wie es du so treffend und aus meiner Sicht auch extrem praxisnah jetzt auch erzählt hast und auch lebst, in dem Sinne auch dann erlebst. Das ist eben, wie gesagt, ich glaube, die Verantwortung liegt da an beiden Orten, nämlich das einzufordern, selber zu erkennen oder im Kollektiv zu erkennen, wir haben Bedürfnisse und dann bei den Unternehmungen das dann halt auch zu ermöglichen und die nötigen Plattformen, Tools oder eben Coachings zur Verfügung zu stellen. Peter, ganz herzlichen Dank. Wir werden
Sehr
uns
gerne.
noch ganz sicher manchmal unterhalten. Vielleicht gibt es auch mal noch eine weitere Podcast-Folge von uns, weil ich habe auf meinem Zettel noch ganz viele Themen. Und die nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber jetzt hier, super, hast du Zeit gehabt. Es ist heute Juli und sehr, sehr, sehr warm. Aber ich habe noch extrem viel Energie. Dank dir. und deinen spannenden Insights in dein Schaffen, Denken und Wirken. Peter, ich werde selbstverständlich dein LinkedIn-Profil und natürlich auch den Link zu der Webseite von der HSLU in den Show Notes verlinken. Das letzte Wort gehört immer meinem Gast in meinem Podcast. Was gibst du, Peter, jetzt in den Menschen, die unser Gespräch gelost haben, noch mit auf den Weg?
Ja, ich hoffe, dass die Menschen Möglichkeiten haben in Zukunft und auch dafür sorgen, dass sie die Möglichkeiten haben, wie du vorhin gesagt hast, in Eigenverantwortung, dass sie ähnlich motivierende Erlebnisse haben wie ich jetzt in diesem Podcast mit dir zusammen. Ich bin nämlich sehr inspiriert worden. Ich habe ein tolles Beziehungserlebnis gehabt mit dir. Ich habe wirklich auch da oder dort Fragen bekommen, wo ich das Gefühl hatte, das challenget mich und habe ein gewisses Kompetenzerlebnis auch gehabt. Ich habe grundsätzlich alle Freiheiten gehabt, um in Richtungen auch das Gespräch zu bewegen mit dir. Also auch das Autonomie-Erlebnis war toll gewesen. Und ja, von dem her kann ich sagen, haben wir so eine motivierende Atmosphäre können generieren in dem Gespräch, wo dann auch die Sinnhaftigkeit uns ein bisschen erleben lassen. Und darum haben wir wahrscheinlich auch den Applaus gehabt in dem Gespräch. Und ich wünsche diesen Menschen, dass sie auch das Schaffen, solche Beziehungserlebnisse sich zu ermöglichen mit anderen zusammen, dass sie es schaffen, sich in Arbeitssettings hinein zu entwickeln und zu begeben, wo sie tolle Kompetenzerlebnisse, tolle Autonomieerlebnisse und tolle Wirkungserlebnisse haben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du nicht sämtliche Folgen dieser Podcast-Serie abwarten willst oder wenn du dich noch tiefer mit dem Thema Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz befassen möchtest, dann besorg dir mein Buch «Arbeite mit Sinn» on und offline überall, wo es Bücher gibt. Und wenn du benachrichtigt werden willst, wenn eben wieder eine neue Folge im Coaching Insight Podcast veröffentlicht wird, dann abonniere ganz einfach diesen Kanal.